365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In der heutigen Folge von Content gehen wir der Frage nach, warum junge Menschen im Jahr 2021 Journalismus studieren. Wäre es nicht eigentlich mehr im Trend, Aktivistin zu sein, sich für Black Lives Matter oder Fridays for Future zu engagieren? Oder ist Aktivismus und Journalismus für nächste Generationen gar kein Widerspruch? Heute zu Gast Daniela Schmidt, Studentin an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer in Wien, Momo Conicio, Studentin der Kommunikationswissenschaften der Uni Wien und die Autorin und Journalistin Eva Reisinger, die in ihrem aktuellen Buch »Was geht Österreich?« ihren Weg aus ländlichem Milieu hin zur engagierten Journalistin beschreibt. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 10. Juli 2021 auf Radio Klassik Stephansdom erstausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Klassik Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Daniela Schmidt, ich darf an der Einrichtung, an der Bildungseinrichtung, wo Sie studieren, auch unterrichten, an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer. Und wir hatten heuer leider keine Präsenzveranstaltung. Sonst hätte ich, wie viele andere Kolleginnen wahrscheinlich auch, am Anfang die Frage an Sie gestellt, warum wollen Sie denn Journalistin werden?
Eine sehr, sehr gute Frage, vor allem in Zeiten wie diesen, wo es absolut gar keine Praktikumsplätze oder Ähnliches gibt. Mein persönlicher Werdegang war eigentlich aus der ganz anderen Richtung. Ich habe meinen ersten Bachelor nämlich gemacht in Werbung und Marketingkommunikation, in Kampagnenplanung. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, um Gottes Willen, was mache ich da eigentlich? Die ganze Zeit formuliere ich Botschaften, um bei den Rezipienten bestimmte Verhaltensweisen auszulösen, die dann einem Unternehmen irgendwie gewinnbringend dienen. Habe vor lauter Schock dann auch direkt Soziologie und Politikwissenschaft nochmal drauf studiert. Und dann in dieser Zeit kam eben eines zum anderen. Ich habe beim Uni-Campus-Radio begonnen. Ich habe gemerkt, hey, wow, das ist wirklich ein Medium. Ich kann über alle möglichen Themen sprechen. Ich habe was zu sagen. Ich kann Themen in einen Kontext setzen und dann etwas Gutes bewirken und nicht nur etwas Gewinnbringendes für ein Unternehmen. Und so kam das eine ins andere. Dann habe ich beim Radio begonnen zu arbeiten, tatsächlich bei einem kleinen Privatradio. Und mein Studium in Journalismus und neue Medien darauf passend jetzt draufgesetzt.
Jetzt ist das mit dem, man kann was bewirken, ja so ein zweischneidiges Schwert. Weil manchmal bekomme ich, wenn ich diese Frage dann in die jeweiligen Jahrgänge richte, die Antwort, ich möchte meine Meinung unter die Leute bringen. Momo Conicio, Wie kommt das bei Ihnen an? Ist das legitim, dass man die eigene Meinung unter die Leute bringen möchte als Journalistin?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, man hat als Journalist einfach eine Verantwortung und die sollte dazu auf jeden Fall beitragen, Meinung zu bilden, aber nicht unbedingt meine persönliche Meinung so richtig rauszutragen an die Leute. Also ich würde das kritisch sehen, sage ich mal.
Weil die Medien, die haben doch in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich ein ziemlich schlechtes Image, die klassischen Medien zumindest. Da gelten alle Journalistinnen und Journalisten als verhabert mit den Mächtigen und mit den Politikerinnen und man filtert die Informationen. Es wird nicht so wahrgenommen, als würden wir Informationen aufbereiten, sondern es wird so wahrgenommen, als würden wir das transportieren, was die jeweils Mächtigen eigentlich wollen, dass wir transportieren. Kommt das bei Ihnen auch so an, Eva Reisinger?
Ich lache jetzt nur gerade, weil Sie sich in dem Moment von Verhabern mit Journalistinnen und Politikerinnen zu mir gedreht haben. Ich glaube schon, dass das ein Thema ist, vor allem in Österreich, also dass die Journalistinnen und Journalisten und die Politik zu nahe teilweise sind. Und dass man darüber reden sollte, so auch wie nahe Medienunternehmen der Politik sind. Aber Meinungen und Haltungen im Journalismus zu haben, hat es immer schon gegeben. Und das Wichtige ist ja nur, dass es gekennzeichnet ist, also dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Meldung und einer Meinung. Und also wenn man zurückgeht in die Tageszeitungen, also vor Hunderten von Jahren gab es da ja schon sehr krasse Meinungen. Ich glaube, das Besondere heute ist, dass die Meinungen diverser sind, dass heute die Menschen, die die Meinungen äußern, sehr viel diverseren Background haben, dass da zum Beispiel auch sehr viele junge Frauen sind, junge Frauen mit einer Migrationsbiografie. Das, glaube ich, sind heute die wichtigen Dinge, dass dieser Meinungskanon auch nicht immer nur der gleiche ist, sondern dass da mal andere auch zu Wort kommen. Das, finde ich, ist das Positive dran. Ja.
Jetzt haben wir es aber auch mit einer Medienlandschaft zu tun, die eben nicht nur aus den bestehenden sogenannten traditionellen Medien besteht, sondern logischerweise auch viel Information, die über soziale Medien kommt. Dort gibt es Phänomene wie Cancel Culture, dort gibt es Phänomene wie Mobbing sowieso, Hate Speech, viel Grausliches. Es gibt auch viel Schönes, Body Positivity, mehr Diversität. Aber wie kommt man da als junge Frau in dem Schlamassel zurecht, dass man eigentlich relativ schnell viele Menschen adressieren kann, wenn man sich in den sozialen Medien bewegt? Und Sie haben es schon angesprochen, Frau Schmidt, relativ schwierig in die Redaktionen der traditionellen Medien kommt. Ist man gezwungen, bei diesen amerikanischen Konzernen mitzuheulen?
Ist man gezwungen, mitzuheulen?
Wie schaffen Sie die Unterscheidung der Geister? Sie selbst waren in der Welt des Marketing. Und im Grunde ist ja sozusagen der Aktivismus in den Netzen nichts anderes als Marketing.
Ich finde auch tatsächlich, die Transparenz ist das A und O. Ich finde, man sollte kennzeichnen, was ist deine Meinung, was nicht. Ganz kurz, weil Sie Cancel Culture angesprochen haben. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Und eine unserer Dozentinnen an der FH Wien, sie hat auch eine Beobachtung gemacht, dass nämlich in den letzten Jahren ihre StudentInnen weitaus weniger sich trauen, wirklich zynische Kommentare zu schreiben. Also sie trauen sich gar nicht mehr, zugespitzte Meinungen abzugeben. Und ich glaube, das ist wirklich ein Phänomen, dass da ganz, ganz neue Gefühle mitschwingen in der Arbeit als Journalist, Journalistin, wenn das Potenzial da ist, dass man von allen Seiten angegriffen wird. So, wenn da diese Cancel Culture da ist, dann was schreibe ich, wie viel Meinung bringe ich da wirklich hinein, auf die Gefahr hin, dass ich ja einen Shitstorm bekomme, komme ich mit dem zurecht, ja oder nein? Und ich bekomme auch mit, dass sich ganz, ganz viele meiner Kolleginnen auch diese Frage stellen und dann nicht genau wissen, wie sie damit umgehen mit diesen sozialen Medien.
Da sind wir wieder beim Image der Journalistinnen, wenn man sich unterscheidbar machen möchte von Aktivismus, der ja seine Berechtigung hat. Ich finde Fridays for Future großartig, Black Lives Matter etc. Aber es ist eben nicht Journalismus, oder?
Ja, ich wollte eh noch vorher einfach mich einbringen und auch sagen, dass mit Cancel Culture und auch wie die Kollegin Schmidt jetzt gesagt hat, bei uns auf der Publizistik ist es eben so, dass junge Menschen sich oft nicht trauen, dann aktiv zu werden. Aber wie Sie gesagt haben, es ist ein schmaler Grat zwischen wirklich Aktivismus und Journalismus. Und da muss man halt schon aufpassen.
Und dann gibt es ja auch noch Publizismus und Publizistik. Und Sie haben ein Buch herausgebracht, Eva Reisinger. Und in diesem Buch erzählen Sie wahnsinnig viel von sich und Ihrer in der Jugend prägenden Erlebnisse. Haben Sie keine Angst davor, dass Sie irgendwie schief angeschaut werden, wenn Sie wieder zurück nach Oberösterreich kommen?
Ich glaube, das werde ich schon lang. Also dieser Zug ist eindeutig abgefahren bei mir. Ich glaube, es ist immer so eine Frage, auch wie man am Journalismus, wie man überhaupt ans Veröffentlichen rangeht. Da gibt es, glaube ich, auch nicht das eine Rezept, dass man sagt, man muss das so machen. Ich glaube, es gibt ganz viele Wege. Und ich wollte eben ein Buch über Österreich schreiben. Also bei mir war das so, ich war in der Redaktion von Zeit Online in Berlin als Redakteurin und jede Redaktionssitzung war eigentlich so, Eva, erklär uns Österreich, was passiert bei euch, was ist da los? Und jede Woche war halt so, ja, alles ein Deppert, was soll ich sagen, ich kann es auch nicht erklären. Und dann hieß es immer, ja, wir machen Hintergründe, Recherchen, wir machen da eine Reportage dort zu dem Thema, weil wir wollen dieses Land verstehen. Und da habe mir dann ich immer mehr die Frage gestellt, okay, wie erklärt man es wem, der hier halt nicht aufgewachsen ist? Und dann habe ich halt angefangen, in den Redaktionssitzungen zu erzählen, wie das bei mir in der Provinz war, was wir da so am Wochenende gemacht haben, dass meine Freunde Burschenschaften beitreten sind, dass der Freund einer meiner besten Freundinnen FPÖ-Wähler war. Also das war für mich halt immer ein Teil meines Alltags. Was da jetzt immer so groß als Rechtsruck besprochen wird, war halt einfach ein Teil auch von meinem Freundinnenkreis. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, das geht nicht jedem so, weil wenn man selbst drin ist, denkt man, es ist eh bei jedem irgendwie so. Und dann dachte ich mir so, okay, dann hat das auch eine Berechtigung, glaube ich, dass man das aufschreibt und thematisiert, weil das für mich waren wichtige Punkte, um zu erklären, gerade bei den jungen Menschen, warum sind da so viele bei der FPÖ, warum fühlen sich da viele so der JVP auch zugeneigt. Bei mir daheim gab es eine einfache Erklärung, weil es gab nichts anderes. Und das habe ich halt versucht zu erklären, dass da ganz oft auch wirklich gar nicht so viel um Politik geht. Und für mich ist dann immer die Frage, schreibe ich über mich selbst, Ja, aber nur unter gewissen Umständen, wenn es dafür eine sehr große Berechtigung gibt. Und ich habe nicht das Buch aus dem Nichts geschrieben und dann ist jetzt halb Österreich über mich hergefallen. Mir war jetzt klar, was da passiert. Ich war davor Österreich-Korrespondentin. Also wenn man als junge Frau über die FPÖ, die Regierung und den Rechtsruck schreibt, man ist dem Hass ausgesetzt von Sekunde eins und das muss einem einfach klar sein, was das bedeutet, wie man sich auch schützen kann, wie man sich abgrenzen kann. Das ist eine Entscheidung. Also irgendwann muss man sagen, das ist es mir wert oder das ist es mir nicht wert. Und ich glaube, beides ist total okay.
Oder Sie sind Ihrer Zeit voraus und Sie sprechen schon über eine Welt, die das hinter sich gelassen hat.
Ich hoffe, also das Ziel von meinem Buch ist ja auch gar nicht, dass nur irgendwas zu kritisieren oder schlecht zu machen. Für mich ist immer das Wichtigste gewesen, eben nicht Cancel Culture. Ich glaube, wir müssen über ganz viele Sachen reden. Und das wird oft vermischt, weil eigentlich würde ja Cancel Culture heißen, ich schließe jemanden aus, der jemanden diskriminiert und gibt dem oder der keine Bühne. Das wäre so das Ideal. Im Endeffekt führt es halt ganz oft dazu, dass sich überhaupt niemand mehr seiner Meinung sagen traut und nur die laut sind, die eh schon immer laut waren. Und so darf es halt nicht werden. Und ich glaube, dazu kann man Menschen nur immer wieder ermutigen, Dialog und drüber reden. Also, weil schlimmer werden kann es eh nicht mehr in gewissen Themen. Und einfach nur zu sagen, okay, wir schließen euch jetzt alle aus, das ist halt auch nicht der Weg.
Ich finde aber gerade, dass bei dieser Cancel Culture, man boykottiert wirklich jemanden, man schließt jemanden aus der Gesellschaft aus aufgrund einer Aussage, die er getätigt hat. Und manchmal gibt man demjenigen auch gar nicht mal die Chance, sich zu erklären oder Verantwortung zu übernehmen und seine Aussage zu revidieren. Und ich sehe das total kritisch, dass das jetzt so gesellschaftstauglich ist, weil eigentlich gibt's dafür die Justiz und die entscheidet dann, okay, wird er weggesperrt oder nicht, weil er irgendwas begangen hat, ja.
Es gab in meiner Zeit, als ich Journalismus sozusagen angefangen habe, das Prinzip, man darf sich als Journalistin mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Wie viel Raum bleibt denn dann für Biografisches? Wie viel Raum bleibt dann für eigene Haltungen? Oder ist dieser Spruch einfach überholt?
Also ich würde nicht sagen, dass er überholt ist, weil gemein machen mit einer Sache, also sich auf eine Seite schlagen, ist halt natürlich schon jetzt gerade, wenn wir Politikjournalismus sehen, sehe ich das halt kritisch. Man muss schon schauen, dass man da ausgewogen einfach auch und gut recherchiert berichtet. Also da würde ich halt schon eine Grenze ziehen. Andererseits denke ich mir, wenn man sagt biografisch, das ist ja wieder einfach ein anderes Medium, als wenn wir jetzt an eine Tageszeitung denken. Ja. Und was ich noch zu Cancel Culture dazu sagen wollte, ist erstens, dass ich Ihr Buch sehr schätze, Frau Reisinger. Ich fand das wirklich sehr spannend, als eben auch Urwienerin, sagen wir es so, da auch einen Einblick zu bekommen, was natürlich auch bei uns im Studium ein bisschen der Fall ist, weil viele Personen aus Oberösterreich kommen, viele Personen aus Niederösterreich, also wirklich aus kleineren Dorfgemeinschaften. Und das war schon gerade in meinen ersten Semestern schon irgendwie ein Schock, sage ich mal, so zu verstehen, okay, ich war schon sehr behütet, sage ich mal, und auch sehr aufgeklärt und mit vielen Medien einfach von Anfang an konfrontiert und dass da dann so Leute, ganz junge Leute daherkommen mit, ich bin bei der JVP und ich mache das und ich bin politisch da so engagiert und möchte jetzt Journalismus studieren, möchte aber eigentlich auch nichts dazulernen. Also das war, oder dazulernen, ich finde, ich habe dann oft schon so rausgehört, na also dieses Seminar besuche ich garantiert nicht. Und das ist ja eigentlich auch schon eine Art Cancel Culture, wenn man es also bestimmt beschließt, Ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Das ist eigentlich gefährlich, finde ich.
Und auch, also das ist mir noch dazu eingefallen, das regt mich total auf, dieses, wenn man nur darauf wartet, dass irgendwer was falsch sagt, was man falsch auslegen kann. Weil in Wahrheit ist das halt einfach was ein Schritt, der total populistisch ist und niemanden weiterbringt. Weil was bringt's mir, wenn ich jetzt drauf rumreite, dass man den Tweet so und so verstehen kann? Und jetzt sind wir alle dagegen. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, den Sie eh beide angesprochen haben. Dafür gibt's eine Justiz, da gibt's ganz klare Richtlinien, ab wann eben was auch strafrechtlich relevant ist, ab wann man was nicht sagen darf, ab wann das Beleidigung ist, Diskriminierung ist. Und andere Meinungen zu respektieren ist manchmal wahnsinnig schwierig, aber ich glaube, es tut uns allen gut, dass wir das ein bisschen üben und dass man nicht gleich sagt, ich rede mit dir kein Wort und In Österreich kommt mir vor, ist diese Diskussion schon auch so weit nach rechts verschoben, weil da ist andere Meinung haben dann immer gleich, okay, dürfen die Identitären in der Sendung sein? Nein, weil sie überwacht werden. Also es ist ganz einfach zu sagen, da kann man argumentieren. Darf jemand von der FPÖ dabei sein? Ja, wenn es eine politische Sendung, das ist eine gewählte Partei. Also ich glaube, das ist was, wo wir alle davon, glaube ich, profitieren, wenn wir uns hinsetzen und sagen, okay, reden wir über Dinge. Und das dann wiederum nicht vermischt mit der Diskussion Rassismus, weil Rassismus ist keine Meinung. Also ich glaube, das sind dann so die Punkte.
Was Frau Reisinger anspricht, Frau Schmidt, inwiefern sind solche Themen denn auch im Studium Thema, wenn es darum geht, Relevanz beurteilen zu lernen? Beispielsweise, was der Herr Fleischhacker bei Servus TV macht, ist einfach nur ein Skandal. Der holt sich die Identitären in die Sendung oder der holt irgendwelche Covid-Leugner in die Sendung, nur damit er halt eine Sau durch die Stadt treiben darf für diesen Heimatsender, für diesen grauslichen Servus TV. Aber wir sollten ja eben genau dieses Adiator et altera pars pflegen. Wir sollten Rezipientinnen und Rezipienten ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Dazu müssen wir auch Andersdenkende einladen. Aber was sind Kriterien, die die Andersdenkenden relevant machen?
Schwierig so einzuordnen. Es ist natürlich von Dozenten, Dozentinnen, es ist immer anders, immer unterschiedlich, wer uns was wie vermittelt. Es ist auf jeden Fall so, dass wir ganz, ganz tolle Kurse haben, auch die sich spezifisch auf Fake News beziehen, wo man dann in diese Thematik hineingeht, wer hat was gesagt und wie. Aber ich sehe auf jeden Fall so, dass es noch viel zu wenig ist. Es wird viel zu wenig vermittelt, eben wie Botschaften ankommen und was okay ist, wessen Botschaften einfach noch einmal mehr Plattform bekommen. Und da dann die Verantwortung.
Sind es die Klicks? Ist es die Akzeptanz durch die Bevölkerung in Form einer Wahl, in dem eben jemand wie die FPÖ dann in den Nationalrat kommt? Gibt es aber auch diese öffentliche Anerkennung durch NGOs oder müssen so und so viel Likes auf Aufstehen sein bei einer Bürgerbewegung?
Naja, es ist so, dass das zu messen, solche Zahlen, die bekommen wir natürlich nicht vermittelt. Das A und O ist immer noch, möglichst objektiv zu berichten, alle möglichen Seiten einzuladen und die zu Wort kommen zu lassen. Und ja, da muss man auf jeden Fall sagen, wir haben auch DozentInnen aus dem Boulevardbereich und ich glaube, die geben da nicht, die legen nicht so viel Wert darauf. So. Also, es ist was ganz Individuelles, ja.
365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik.
Es gibt einen zweiten Bereich, der großes Thema ist. Bei der letzten Safer-Internet-Studie heißt es, 87% aller jungen Menschen misstrauen den Nachrichten, die sie bekommen. Mhm. Das heißt, wir haben ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Das manifestiert sich beispielsweise nicht nur darin, dass die Politik und die Journalisten in einen Topf gehaut werden, sondern auch im Phänomen der Hintergrundgespräche. Was soll ich Ihres Erachtens veröffentlichen aus einem Hintergrundgespräch? Und wo ist Vertraulichkeit, die man ja eigentlich zusagt, auch berechtigt?
Da möchte ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Ich habe mich im Vorfeld informieren müssen, weil ich eigentlich so naiv war und nicht dachte, dass das so ein Thema ist, Hintergrundgespräche. Und das sieht man halt auch wieder ein bisschen, wie das Studium auch ein bisschen eigentlich weggeht von der Praxis und dass ich da auch sagen muss, da hätte ich viel zu wenig Einblick, um mir da jetzt zu sagen, das ist so und das darf man so machen. Aber prinzipiell, wenn es so ist, wie ich es bis jetzt verstanden habe, dass wirklich ausgewählte Journalisten zu vielen Bereichen wirklich in ein Hinterzimmer, sage ich jetzt mal, eingeladen werden, dann muss ich schon sagen, das sehe ich kritisch, weil ich mir denke, das hängt ja dann auch einfach immer davon ab, wer ist gerade an der politischen Macht, wie wähle ich diese Journalisten aus? Also das sind so Fragen, die ich mir jetzt einfach stelle und jetzt auch sagen muss, da habe ich selbst als Journalismusstudentin quasi eine Laienmeinung, weil ich es wirklich nicht sagen kann. Aber vielleicht weiß es meine Kollegin.
Nein, also ich war auch noch nie in der Situation, auf jeden Fall.
Frau Reisinger, wo ziehen Sie da die Grenze? Weil auf der anderen Seite heißt es ja, dass wir Journalistinnen uns bestmöglich informieren müssen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir unser 200-prozentiges Wissen zu einer Sachfrage dann in einem Artikel oder in einem Beitrag umsetzen wollen, sondern da natürlich aussuchen. Da gibt es vieles, was man weglässt.
Also um nochmal zurückzukommen zu den Hintergrundgesprächen, die haben ja in Österreich schon sehr lange Tradition und im Innenpolitikjournalismus sind die wahnsinnig wichtig, weil das tatsächlich der einzige Moment ist, wo man die Antworten auf die Fragen mal wirklich bekommt und nicht die vorbereiteten Presseantworten, die man in jedem ZIP-Interview mittlerweile hört, die man eh überall runtergerattert hört, aber eben nur unter dem Versprechen, dass nichts nach außen geht. Da gibt es jetzt, glaube ich, mehrere Seiten, wie man das findet. Es ist, finde ich, einfach mal eine wichtige Seite, weil es muss irgendwo diesen Informationsaustausch geben, weil sonst wissen nur die, die am Abend saufen gehen mit der Kurzpartie, was jemals passiert ist, so kann es halt auch nicht sein. Also ich glaube, das hat seine Berechtigung, auch dass man sagt, dass nichts nach außen geht, weil es gibt ja auch in Interviews ganz oft den Punkt, wo jemand sagt, okay, das ist jetzt off-record, ich sagte das jetzt, du darfst es aber nicht schreiben. Und das ist, finde ich, total berechtigt. Schwierig wird es, glaube ich, wenn eben Journalisten und Journalistinnen ausgeschlossen werden. Also es hat ja diesen sehr berühmten Fall gegeben, wie Barbara Todt als einzige plötzlich nicht mehr, also eine Falter-Journalistin nicht mehr reinkam zu den Hintergrundgesprächen mit Sebastian Kurz. Und wenn man sich halt die Berichterstattung von Falter in den Wochen davor angeschaut hat, hat man halt gewusst, warum. Und da wird es dann schwierig, weil dann macht man sozusagen Hierarchien. Und ich finde, wenn es schon ein offizielles Hintergrundgespräch gibt, was eh schon ein Wahnsinn für Österreich ist, dass man mal alle einlädt und mit denen halt spricht, dann darf man da auch niemanden ausschließen, vor allem jetzt nicht von so einer großen Wochenzeitung, die ja immer Teil davon waren. Und da sieht man dann schon, wie, glaube ich, da auch übergriffig dann in die Pressefreiheit reingegangen wird. Weil wenn ich dann sage, ja du aber nicht, du schon, du nur vielleicht, dann hat das halt nichts mehr mit Pressefreiheit zu tun. Dann wird es, glaube ich, ziemlich gefährlich.
Und was damit ausgedrückt wird, nämlich, dass man auf wohlwollende Berichterstattung.
Genau, weil eigentlich ist ja der Druck dann immer der, schreib was Gescheites, sonst wirst du da nicht mehr einklagen. Und um jetzt beim Thema Sebastian Kurz zu bleiben, der ist ein sehr gutes Beispiel, weil der einfach auch zu fast keiner Interviewanfrage ja sagt. Also bei mir hat er überhaupt noch nie eine positiv beantwortet. Da hieß es dann auch ganz oft zu diesem Drehzeitraum, kann ich sicher nicht, obwohl da dann halt 5 Vorschläge waren. Das ist schwierig und das finde ich auch schade. Also weil ich zum Beispiel schon sehr viel über Sebastian Kurz geschrieben, für Zeit Österreich, für das junge Magazin von Zeit Online, aber auch in meinem Buch. Ich würde wahnsinnig gerne mit unserem Bundeskanzler sprechen, meinetwegen auch off-record, und gewisse Fragen mal beantworten. Passiert halt nie. Und das ist halt dann schade. Also
noch dazu, wo er doch so auf Jugend sitzt.
Genau. Jetzt wäre ich dann eine junge Frau, die über Politik schreibt, aber ich kriege leider keine Interviewanfrage.
Da möchte ich gerne noch einhaken. Also jetzt verstehe ich schon ein bisschen besser, worauf wir da jetzt genau hinaus wollen, wo wir gerade im Thema sind. Sehe ich jetzt auch so, weil ich jetzt vor kurzem im Zuge der ÖH-Wahlen mit Radio Campus mit quasi jungen Politikerinnen unter Anführungszeichen auch Gespräche führen durfte. Und ja, es geht in die Richtung. Gleichzeitig sehe ich es kritisch, weil als Bürgerin finde ich es dann schon irgendwie heftig, dass man das gar nicht so richtig mitbekommt, beziehungsweise auch, dass da dann natürlich oft ein Vorwurf kommen kann mit, wir wissen ja eigentlich gar nicht, was da besprochen wird. Und das, ja.
Das verstehe ich total. Und also wenn man vom Ideal ausgeht, würde ich sagen, kann man eh über alles öffentlich sprechen, weil es sind Personen des öffentlichen Interesses, die zu ihrer Politik stehen. Im Endeffekt ist es halt nichts anderes als Kommunikationsstrategien, also um halt diese Illusion aufzulösen.
Wobei man sich wahrscheinlich auch Themen vorstellen kann, wo es durchaus Hintergrundgespräche geben darf, Stichwort Pandemie. Genau. Da waren schon Momente, wo es wahrscheinlich einfach noch nicht genau klar war, wie sich die Sache weiterentwickelt und wo es gut war, dass die Medien da beruhigt wurden, bevor dann irgendwelche Verschwörungstheorien aus dem Netz heraus vielleicht zu stark Platz gefunden hätten.
Aber tatsächlich wird es, glaube ich, da bin ich total bei Ihnen, den Medien auch vom Image her wahnsinnig gut tun und auch der Politik, wenn man das nicht im Hinterzimmer alles macht, sondern einfach halt sagen kann, okay, so schaut's aus, das passiert nicht. Aber ja.
Daniela Schmidt, dann gibt's ja was Zweites, Sie vielleicht noch nicht, aber wenn man dann einmal so ein Greisenalter erreicht hat wie ich, dann ist man mit ziemlich vielen Menschen in dem Land per Du. Und so ist es auch bei Fachjournalistinnen und Fachjournalisten. Die müssen gar nicht dieses Alter erreichen. Zum Beispiel die junge Kollegin Alina Zellhofer ist Sportjournalistin im ORF und führt dann eine Diskussionsrunde an bei Sport am Sonntag, wo es um Doping geht und ist mit 2 Gästen per Du und mit 2 Gästen per Sie. Geht das?
Ja, offenbar. Offenbar schon.
Weil die Sportredaktion des ORF so schlecht.
Da will ich jetzt nicht bewerten. Ich denke überhaupt, dass es in Österreich sehr schwer ist, viele Leute nicht zu kennen. Ich habe das Gefühl, Österreich ist ein Dorf und jeder kennt jeden. Es ist auch sehr zentral gesteuert. Ja, irgendwie muss es ja dann funktionieren. Also es scheint ja schon so zu sein, dass man dann viele Leute kennt, mit vielen Leuten per Du ist. Und dann ist es wohl die journalistische Aufgabe, auch zwei Schritte zurückzutreten und auf Distanz zu gehen, um das Thema gut behandeln zu können. Wie ich das lösen werde, ja, auf jeden Fall so, hoffentlich, wie ich es gesagt habe. Ich stelle es mir aber auch schwierig vor. Natürlich jetzt in meinen Berufsanfängen kann ich noch nicht so aus meiner Erfahrung schöpfend erzählen. Ja, ich denke, es ist möglich und machbar und dann natürlich auch themenspezifisch vielleicht auch manchmal schwierig.
Ich bleibe gern beim Sport, weil das ist ja etwas, was uns alle sehr bewegt. Viele von uns Österreichern sind sportinteressiert. Aber da findet ja eigentlich kein Journalismus statt, sondern reine Ergebnisberichterstattung. Selten wird etwas diskutiert, selten wird was hinterfragt. Wäre das nicht auch so ein Feld, wo wir uns als Journalistinnen und Journalisten eben unterscheidbar machen könnten von der allgemeinen Aufgeregtheit? Indem wir Fragen stellen, was heißt verlieren, indem wir Fragen stellen, ist das überhaupt noch gesund, indem wir Fragen stellen, warum ist der Sieger mehr wert als der, der teilgenommen hat, sind nicht die Massensportereignisse schuld an den hohen Wählerstimmen für die FPÖ mit dem nationalistischen Scheiß, der dahinter steht?
Also da bin ich voll bei Ihnen und ich habe auch das Gefühl, dass Fachjournalismus unglaublich wichtig ist und manchmal auch zu kurz kommt, gerade was man jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen hat. Es wurde viel berichtet über statistische Ergebnisse, die viel zu wenig eingeordnet worden sind, wo ich das Gefühl hatte, da gab es RedakteurInnen, die vielleicht auch noch nie einen Statistikkurs besucht haben. Und ja, dann sollte es Leute geben aus der Wissenschaft, die da dann wirklich mit einbezogen werden können und dann Themen in einen Kontext setzen und auch da über das Ergebnis hinaus berichten. Sport ist jetzt nicht speziell mein Thema, aber ich denke auch da, klar, da könnte der Journalismus eine neue Aufgabe wahrnehmen, Ziele, Brot, Macht, Spiele, das einzuordnen für die Gesellschaft, für die Demokratie, dem einen neuen Wert, neue Perspektiven zu geben, sehe ich auf jeden Fall so, ja.
Wird denn an der Publizistik
ja.
über Fachjournalismus gesprochen?
Ja, in jedem Fall, aber um nochmal kurz zurückzukommen auf das Thema mit Du sein und im Sport. Ja, im Sport ist das, glaube ich, was ganz Besonderes, weil auch ganz viele der Sportredakteurinnen irgendwie einen Sportbezug davor schon hatten, dann teilweise Leute kennen. Ich kann ja von mir sprechen. Ich war Leistungssportlerin und ich kenne viele Eishockey-Profis jetzt zum Beispiel persönlich, weil ich mit ihnen in einer Schulklasse war. Aber, und das möchte ich betonen, was so wie ich zumindest bis jetzt immer lebe, und auch in Zukunft machen möchte, jetzt nicht, wenn ich im studentischen Radiosetting bin, aber allgemein ist das Du-Wort für mich, das nimmt ja die Distanz und das finde ich dramatisch, wenn man das macht. Ich finde, das ist wie ich damals mit Leuten befreundet war, aber wenn die Wettkampfsituation war, dann war es vorbei. Da ist dann die Sache wichtiger und in dem Sinne die Sache Journalismus und kritisch fragen und da auch anzusetzen, ja.
Ich komme ja aus einer sehr konservativen Schule und bin per Sie mit den Gesprächspartnern. Und zwar, weil ich keine Distanz zu den Hörerinnen aufbauen möchte. Die ja dadurch gegeben wäre, dass ich mit den anderen eben per Du bin. Und mit den Hörerinnen und Seherinnen eigentlich nicht.
Ja, wie gesagt, irgendwie ein spannender Aspekt, was ein Du und ein Sie eigentlich ausmachen kann.
Wie ist Ihre Wahrnehmung, wenn Sie bei einer Online-Plattform tätig sind? Gibt es da auch noch Fachjournalismus oder müssen Sie über alles schreiben? Oder dürfen Sie über alles schreiben?
Ich jetzt oder der Kunde?
Ja.
Ich musste immer über Österreich schreiben.
In eurer Redaktion halt, die ja sehr besonders ist. Und ja. Die Zeit ist ein super geniales Medium und Z ist auch toll auf die Beine gekommen.
Ich glaube, bei einem Online-Medium, vor allem bei einem Medium für junge Menschen, da war am Anfang immer das dann so, dass man am Anfang gefühlt über alles schreiben hat müssen. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es total Sinn macht, eigentlich klassische Ressorts und Zugehörigkeiten, total spießig, die wir dann eingeführt haben, weil es nicht funktioniert, über alles zu schreiben. Eben, wie Sie vorher gesagt haben, man kann dann nicht einfach spontan irgendwelche Statistiken interpretieren, wenn man das nie gelernt hat. Und gerade im Online-Journalismus ist ja dann da eh so sehr viel Blödsinn getrieben worden, dass halt dann irgendwelche Kapitel von irgendwelchen amerikanischen Medien einfach eins zu eins halt umgeschrieben worden sind. Das hat man ja immer wieder dann gesehen eigentlich, dass diese Themen da irgendwo aus dem Netz kommen. Und das war das Schöne, was wir auch bei Z, glaube ich, gezeigt haben. Man kann da ganz eigene Schwerpunkte entwickeln. Wir haben zum Beispiel einen Österreich-Schwerpunkt entwickelt, aber auch einen Liebe- und Sex-Schwerpunkt, einen Politik-Schwerpunkt, einen Ost-Schwerpunkt, der super funktioniert hat. Und der, glaube ich, dann auch dieses Vertrauen wieder zurückgibt, dass Internetjournalismus nicht schlechter ist, nur weil er im Internet stattfindet. Aber man muss ihn halt auch, man muss die Zeit dazu haben und die Ressourcen, ihn gut zu machen. Dann, glaube ich, gibt es da überhaupt kein Konkurrenzding. Und um nochmal zum Sie und Du zu kommen, ich finde, das ist, also ich habe diese Diskussion auch schon ganz oft gehabt und Redaktionen stehen da ja auch total unterschiedlich. Und meine persönliche Erfahrung ist eigentlich immer eine ganz andere gewesen. Also so für mich war immer eher diese Distanz grundsätzlich viel wichtiger, als ob man jetzt per Du oder per Sie ist. Also ich habe bei den Porträts, die ich geschrieben habe, da begleitet man dann wirklich über Wochen lang immer wieder wen, der vielleicht in einem ähnlichen Alter ist zum Beispiel wie ich. Da macht es für mich überhaupt keinen Sinn, die Person jetzt zu sitzen, weil ich will der Person ja da auch näher kommen, sonst kann ich kein nahes Porträt schreiben. Und das ist für mich dann immer so die Gratwanderung gewesen zu, okay, wir sind ja trotzdem keine Freundinnen, sondern wir sind auf einem Distanzverhältnis. Und das ist für mich immer das Schwierige gewesen, dass man mental das noch schafft, okay, ich bin hier Journalistin, ich porträtiere dich, bitte behandle mich jetzt auch so und sei dir klar, dass das halt aufgeschrieben wird, was du jetzt machst. Und das ist ja auch eine Grenze, mit der man spielt im Journalismus, um Vertrauen zu bekommen. Und das ist für mich das, was immer schwieriger war. Und das ist mir teilweise mit Menschen zum Beispiel viel besser gelungen, mit denen ich über Wochen lang per Du war und immer noch bin. Und mit welchen, mit denen ich per Sie war, nicht. Also weil nur wenn mich jetzt wer sitzt, heißt das ja jetzt nicht, dass die Person mich respektiert und diese Distanz einhält. Die kann mich ja dann genauso anrufen um 22 Uhr und sagen, Herst, können Sie das da mal noch löschen? Das klingt eigentlich nicht so geil. Und dann sagt man halt, Herst, na, mache ich für Sie nicht, das für niemanden. Und da ist dann wurscht, ob man per Du oder per Sie ist. Was mich eher aufregt, ist dann das, dass man im Politikjournalismus als junge Frau wird man ja grundsätzlich dann geduzt. Weil, was tut sie eigentlich da so? Und da geht's dann um Respekt und da bin ich total der Meinung, also wenn alle gesitzt werden, ja, aber ich bin auch eine totale Verfechterin des Dus. Also wir waren auch immer mit den LeserInnen per Du, was ja für Zeit Online nicht immer einfach war, weil die haben gesitzt, dann kommt man zu uns in diesem Teil der Seite und wir haben da jeden Tag auch erzürnte E-Mails von LeserInnen bekommen, weil sie plötzlich geduzt werden. Ich glaube, gerade wenn man junge Menschen erreichen will, ich sieht sie jetzt auf meinem Instagram-Kanal auch niemanden. Also für mich ist das total entfernt irgendwie. Und
ich komme ja aus der Zeit, da habe ich immer das Gefühl, wenn ich geduzt werde, muss ich was kaufen. Das hat Ikea irgendwie eingeführt. Und Instagram ist auch ein Beispiel dafür, dass man eher dann was kaufen sollte.
Das stimmt.
Aber diese Online-Debatte, die führt mich zu einer anderen Frage. Muss man denn als junge Journalistin heute Print, Video und Audio beherrschen?
Da habe ich interessanterweise auch vor kurzem einige Diskussionen geführt, unter anderem mit einem Journalisten, der auch in den Anfängen der Online-Zeit die ersten Foren mit aufgebaut hat. Und der ist Verfechter von der Meinung, nein, man muss gut schreiben können. Man muss zuallererst gute Geschichten schreiben können, weil im Beruf ist es sowieso nicht effizient genug, wenn jeder alles macht. Ich bin persönlich der Meinung und jetzt auch aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, man muss wissen, was machbar ist. Man muss wissen, was möglich ist. Man muss wissen, wie kann ich meine Geschichten umsetzen. Wie es dann geht und die Umsetzung, da gibt es dann bestimmt immer irgendwie Hilfe, die ich mir holen kann. Aber das Wichtigste ist, irgendwie ein bisschen up-to-date zu bleiben. Welche Möglichkeiten gibt es und wie kann ich das dramaturgisch für mich einsetzen?
Ist Journalismus auch in der Lage, emotional zu transportieren und trotzdem damit sachlich zu sein? Also durch die Auswahl eines Fotos, durch die Auswahl eines Sets für ein Video, durch die Art und Weise, wie ich musikalisch zum Beispiel einen Podcast einleite?
Mhm. Ja, das finde ich eine spannende Frage insofern, weil das ja eigentlich noch einmal, wenn wir es auf eine höhere Ebene heben, ja, die grundsätzliche Frage ist, wie ich als Journalist das Ganze angehe. Und ich finde, da ist der systemtheoretische Ansatz oder systemtheoretische Ansätze ganz spannend, weil ich habe mein Bezugssystem und ich kann mich da nicht rausnehmen. Also ich finde, das ist insofern schwierig, weil eben genau durch eine Auswahl schon, wen ich einlade, habe ich ja schon eine Auswahl getroffen, die ich den Hörerinnen präsentiere. Und zur Frage zurückzukommen, emotional und sachlich zu bleiben, der Punkt.
Ist emotional jetzt trotzdem auch eine Sachinformation?
Ja, also ich würde sagen, das kann sein. Das hängt auch davon ab, welches Medium. Ich finde auch vorher alles, was wir besprochen haben, hängt davon ab, welches Medium, welcher Kontext. Also sind wir jetzt im Politikjournalismus oder sind wir jetzt in, ich weiß nicht, einem Lifestyle-Magazin? Ist natürlich die Frage, sagen wir, ist das alles Journalismus? Scheren wir das alles über einen Kamm? Ja, das sind irgendwie so größere Fragen, die ich da gebe, um eine eindeutige Antwort jetzt zu geben.
Wenn ich sie jetzt richtig interpretiere, hieße das, ich darf im Politikjournalismus nicht mit Musik arbeiten?
Ich fände es zum Teil unpassend. Also ich persönlich fände es zum Teil unpassend. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, aber da kann man ja allein durch vielleicht Unwissen, was ein gewisses Musikstück noch an Hintergrundinformationen machen, sich schnell selbst ein Ei legen, würde ich sagen.
Ich fand es großartig, als der Erhard Busseck die Internationale mitgesungen hat vor vielen Jahren. Und das hat über seine Toleranz und sein Wesen doch wahnsinnig viel erzählt.
Auf jeden Fall. Also ich bin eine große Verfechterin vom Journalismus, der mit Emotionen arbeitet, weil für mich hat das jetzt überhaupt nichts mit Boulevard zu tun. Also dass man jetzt irgendwelche Emotionen herausfordert und mit irgendwelchen Bildern Leuten wo reinzieht. Sondern für mich war es immer so, dass auch wie ich halt schreibe, ich versucht habe, durch die Emotionen meine LeserInnen dazu zu bringen, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und ich finde, Emotionen können zum Beispiel auch sein, ein guter Einstieg in eine Reportage. Dass du das Gefühl hast, da gibt es dieses berühmte Beispiel von diesem Kaninchen, wo dieses Fell so toll beschrieben wird. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe das auf der FH 100 Mal gelesen mit Florian Klenk, das weiß ich noch. Ich würde mich jetzt lynchen, wenn ihr wisst, dass ich nicht mehr weiß, wer es geschrieben hat. Aber dass man zum Beispiel dann dieses Fell von diesem Kaninchen spürt beim Lesen, wie sich das genau angefühlt hat, wie fragil dieses Kaninchen war. Das ist für mich die Kunst des Schreibens und ich glaube, das sind auch Emotionen und das ist ein wunderbarer Weg. Aber es ist nicht immer der Weg. Also ich glaube, es gibt auch Themen, da lohnt es sich total, von allen Emotionen wegzugehen und zum Beispiel nur durch Zahlen, nur durch Fakten. Also die Zeit ist, glaube ich, ein super Beispiel für Dossiers, wo man denken würde, es gibt keine Emotionen und wo die Zahlen wahnsinnige Emotionen zum Beispiel auslösen, weil man plötzlich was versteht und vielleicht Zusammenhänge jetzt versteht. Das ist ja auch eine Emotion. Also
aber auch durch die grafische Aufbereitung.
Genau.
Wenn ich das Wort 2% lese, dann da drückt das gar nichts aus. Wenn ich über 100 Maxeln habe, 2 sind rot.
Genau, und das im Zeitmagazin ist, finde ich, ein super Beispiel. Also ich schaue mir das immer wieder an, obwohl ich sonst überhaupt nicht so ein Freak bin jetzt von Grafiken und Statistiken. Aber eben weiß, was auslöst. Und ich glaube, im Journalismus, je experimenteller es wird, umso mehr, glaube ich, kann man dran gewinnen. Also, weil es wird immer gefragt sein, neue Wege zu finden, was zu erzählen. Und wenn die Qualität stimmt, würde ich sagen, warum nicht?
Und wir sollten sie auch nicht anderen überlassen.
Ja.
Diese Kommunikation.
Das stimmt.
Vielleicht dazu noch, ich denke, es ist aber schon noch so eine Frage des Maßstabs. Also wenn ich ein Thema habe, das bereits emotional höchst aufgeladen ist, dann werde ich das nicht journalistisch noch weiter befeuern, sondern schauen, dass ich den heißkochenden Kessel wieder runterdrehe und ein bisschen mehr auf den Boden der Tatsachen komme. Also ich denke, das ist immer situationsabhängig. Wenn ich dann langweilige Themen habe und die emotional auflade, damit die Leser einen Zugang finden, absolut richtig.
Wie kann man denn überhaupt heute einsteigen in den Journalismus? Also studieren ist noch relativ einfach, weil da gibt es noch relativ wenig Zugangsbeschränkungen im Gegensatz zu anderen Fächern. Aber wie schaut es dann aus mit den ersten Schritten in die Praxis?
Ja, also das ist gerade jetzt zur Corona-Situation relativ schwer, würde ich mal sagen. Gefühlt ist es auch zumindest so in meiner Bubble, sage ich jetzt mal, im studentischen Kontext jetzt, so dass viele Leute ein, zwei Semester auf der Uni sind und dann irgendwie versuchen, ja, zur Kollegin in die FH zu kommen, wenn man das so sagen darf, weil da doch einfach die Praxis teilweise fehlt. Das bemängeln viele Studierende. Ich muss sagen, man muss sich seine Wege suchen. Also es gibt genug Möglichkeiten, man muss sie sich halt oft auch selbst zurechtlegen. Und es ist hart am Anfang, vor allem wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel, nicht einen Bezug dazu hat aus einem Bekanntenkreis schon. Weil da ist doch oft so, dass man wen kennt, der wem kennt. Es ist so. Und dadurch dann die ersten Erfahrungen auch machen darf dann, weil es doch eine Menge an junger Leute gibt, die schreiben wollen, die teilweise auch sehr gut schreiben können, wo dann vielleicht noch ein Feinschliff fehlt, den man sich eben erarbeiten muss. Und da die richtigen Leute zu finden, finde ich persönlich hart.
365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel mit Jelena Bantic-Panic, Folge 117, oder mit Amita Pressl, Folge 221, oder mit Sophie Spiegelberger, Folge 259.
Wie schafft man es, zur Zeit zu kommen?
Also ich habe ja auch an der
die Champions League.
Ich habe ja auch an der FH Wien studiert. Gleich nach der Matura habe ich mich beworben und dachte mir so, boah, ich werde Journalistin und habe dann die Aufnahme geschafft. So, ich weiß heute noch, wie schrecklich dieser Essay war, glaube ich, den ich da geschrieben habe. Und war dann aber so glücklich, weil ich dort war. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, weil man von Anfang an zur Praxis gezwungen wird. Also man muss raus und sie setzen dir halt die Kontaktpersonen in die Vorlesungssäle und die sind auch wirklich sehr bemüht, dass du dann irgendwo unterkommst und dass sie dich wem vorstellen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Bei mir war es so, also das ist jetzt in Corona-Zeiten super schwierig. Ich habe halt wirklich hunderte Praktika gemacht. Also wirklich, ich kann es gar nicht abzählen. Ich glaube, ich war überall. Und dann irgendwann war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, mir reicht's. Ich arbeite nirgends mehr als Praktikantin. Ich will nie wieder das sein. Und dann bin ich lieber selbstständig und verdiene so nichts. Weil das war dann irgendwie das dritte Praktikum, wo ich Karenzvertretung für wen gemacht habe. Und man kriegt dann, wenn es gut geht, 400 Euro, arbeitet 60 Stunden. Und ich finde, irgendwann hat man dann genug gelernt. Dann hat man sein Studium abgeschlossen, ist eigentlich ein vollwertiger Teil des Teams. Und dann ist so mein Tipp einfach Reißleiner ziehen, weil nur durch Praktika kommt man halt auch nicht weiter. Und ich war dann Freijournalistin, habe überhaupt nichts verdient, weil ich niemanden eigentlich kannte und ich es nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Also das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, dass man das gleich macht. Aber mir hat es halt die Freiheit gegeben, die Geschichten zu machen, die ich machen wollte, weil ich mir dachte, wenn es eh niemand kauft, kann ich wenigstens das machen, was ich machen will. Und ich bin dann damals in die Türkei gegangen und habe mehrere Reportagen geschrieben über die Kurden und Kurdinnen dort und hatte dann das Glück, dass ich das an die Wiener Zeitung verkaufen konnte. Und so wurde dann Z auch auf mich aufmerksam und die meinten dann so, schreib doch mal mehr. Und dann war ich dort freie Journalistin. Und dann irgendwann kam der Anruf, sie bauen das Team aus, ob ich Teil davon sein will. Und ich war so überrumpelt, dass ich gesagt habe, boah, nein, also muss ich ja nach Berlin ziehen. Und mein damaliger Chef war so, naja, überleg's dir. Und zum Glück bin ich dann gegangen. Und also mein Tipp ist immer, wenn man die Ressourcen hat, auch nach Deutschland. Weil es gibt so viel mehr Medien. Mir kommt vor, dass man ein bisschen besser behandelt wird, also auch besser bezahlt wird, dass auch die Volontariate ein bisschen ernsthafter betrieben werden. Und so von, ich glaube, man kann von den deutschen Qualitätsmedien einfach wahnsinnig viel lernen.
Wiewohl ich auf der anderen Seite sagen muss, dass man, nur weil man das Studium fertig hat, ist man noch kein Journalist.
Leider.
Also so ganz sinnlos sind die Praktika auch.
Genau, aber jetzt angenommen, man hat fertig studiert und war bei 10 unterschiedlichen Medien. Irgendwann weiß man, wie es funktioniert und man merkt ja dann, wenn man alle Aufgaben schon lange selbstständig macht, dann ist es halt einfach noch Ausbeutung, weil dann will man sich einfach keine Arbeitskraft leisten. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wenn man merkt, okay, also man lernt ihn nie aus, aber wenn man eigentlich dann keine Hilfe mehr braucht, die Artikel abgibt, die werden so gedruckt oder übernommen, ganz normal redigiert, man hat die eigenen Themen, macht das alles allein, dann ist man auch keine Praktikantin mehr. Also weil eigentlich wäre der Gedanke eines Volontariats zu lernen, zu beobachten, zu begleiten und dann zu machen und dann aber halt übernommen zu werden. Das wäre ja eigentlich die Idee. Und da hapert es in Österreich öfters. Und da, glaube ich, muss man zu den Redaktionen auch sagen, okay, stellt die Leute dann auch an, die ihr da ausbildet.
Ist es eigentlich egal, in welchem Medium man beginnt? Oder soll man da als junge Journalistin vorsichtig sein für einen Lebenslauf?
Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal bewerten kann. Aber wahrscheinlich ist es nicht ganz egal. Es gibt auf jeden Fall Medien, wo man es vielleicht auch gar nicht lange aushält, weil das Klima, das Unternehmensklima so schrecklich ist. Also, aber ich bekomme den Tipp eigentlich von allen Seiten, probier alles aus und mach einfach das, was du bekommst. Nimm das, was du kriegen kannst, weil du wirst nicht viel bekommen. Das höre ich von vielen Seiten. Und ich habe auch, also ich habe bei jetzt 2 Uni-Radiokampen gearbeitet. Ich habe auch bei einem privaten Berliner kleinen lokalen Sender gearbeitet und mache auf jeden Fall all das, was ich kriegen kann. Aber bis jetzt war noch kein großes Medienhaus dabei als Referenz, wo ich das Gefühl habe, okay, bei meiner nächsten Bewerbung werde ich sofort irgendwie genommen oder es würde irgendwie funktionieren. Und jetzt durch Corona sind einige Bewerbungen einfach ins Blaue gelaufen. Ich finde diese Frage schwierig. Und so langsam, jetzt ist ja bald, soll ja bald die Kurzarbeit enden. Das heißt, eine neue Bewerbungsphase wird starten. Und dann wird sich zeigen, welche Möglichkeiten habe ich. Und das Privileg, für immer noch unterstützt zu werden, das werde ich auch nicht mehr lange haben. Ja. Also
im ORF werden in Zukunft 500 neue Stellen frei, weil die Babyboomer-Generation in Pension geht. Dort wird es in Österreich einen echten Schub geben für junge Journalistinnen und Journalisten. Haben Sie da Ihre Fühler schon ausgestreckt?
Ich nehme an, Sie spielen ein bisschen darauf an, dass ich doch ein bisschen Erfahrung hatte, zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Fühler ausgestreckt. Ja, wir sind ja bei Radio Campus auch in Kooperation mit Ö1. Das ist eben auch, wie vorher schon gesagt, eine Chance, weil eigentlich kann jeder, der Publizistik studiert, eigentlich kann jeder, der überhaupt studiert, also genauso, wir haben jetzt in der Redaktion jemanden, der Politikwissenschaft und JUS macht und bei uns News machen möchte. Also da kann man sich schon was auch erarbeiten und dass so viele Stellen frei werden, um darauf zurückzukommen. Super Chance, ja, für alle Jungen. Aber gleichzeitig habe ich selber schon viel gemerkt, dass gerade zum Beispiel öffentlich-rechtliche Rundfunk und Radio eine hohe Messlatte hat, wie was funktionieren soll. Und da auch noch sehr viele Strukturen, wie was laufen soll, was ich sagen muss, was ich jetzt aus dem Studium viel zu wenig in der Praxis irgendwie schon konnte in dem Sinne, wo ich dann das Gefühl habe, hängt natürlich dann davon ab, unter welcher Ressortleitung und welchem Ressort man dann den Job angeboten bekommt und wie schnell man sich einarbeiten kann. Weil wenn das, naja, wir haben jetzt dann Stellen frei und keiner ist schon eingearbeitet, sehe ich das schwierig.
Eva Reisinger hat eben Artikel für die Zeit schon geschrieben gehabt und wurde deshalb angesprochen, dann ein Mitglied der Redaktion zu werden. So ist der Weg mit Radio Campus und Ö1 ja wahrscheinlich ein vielversprechender.
Durchaus, wobei, wenn ich jetzt dran denke, an die Redaktion, als ich angefangen habe, viele waren mit einem Bein im ORF und machen jetzt was ganz anderes. Also, ja.
Muss man denn heute auch eine Brand werden?
Ja. Ich glaube, es bleibt nicht aus. Also was auch immer die Brand ist, selbst wenn die Brand ist, ich bin nur offline, schreibe nur, bin für niemanden erreichbar, ist das ja eine Brand. Ich würde es allen zu raten. Also auf der FH predigen sie ja immer, finde deine Nische. Und ich dachte mir immer so, wow, schleicht euch mit euch in eine Nische. Ich habe keine Ahnung, was die jemals bei mir sein soll. Jetzt ist sie Österreich. Ich hätte mir niemals gedacht, dass Österreich meine Nische wird. Aber es macht total Sinn. Also halt über alles zu schreiben, heißt halt auch, es könnte ein jeder und jede und niemand dafür anfragen. Ein Thema zu haben, ist halt dann einfach, weil je öfter man dann drüber geschrieben hat, desto mehr wird man dann wieder angefragt und man ist halt dann bei diesem Thema. Und drum macht es total Sinn, irgendeine Nische, also sei es jetzt ein Ressort, ein Thema, sei es die eigene Biografie, die man bewusst für was einsetzt. Also ich glaube, es hilft einem total, wenn man eine Marke aufbaut, weil man halt einfach, wir leben im Kapitalismus und man steigert einfach seinen Wert selbst. Als Journalistin jetzt nicht ethisch gesehen oder so, aber einfach den Wert für Honorare, die man dann bekommt. Und man muss ja am Ende davon leben oder will wo angestellt werden. Und je mehr man sich da selbst eine Marke aufbaut, desto eher funktioniert's. Und das ist ja auch jetzt nicht nur negativ. So findet man ja auch seine LeserInnen. Und für mich ist das eines der schönsten Sachen, weil mir Menschen schreiben, die meine Sachen lesen und mir dann da irgendwas erzählen aus ihrem Leben und wie das bei ihnen ist. Und ich bin auch so oft auf viele Geschichten kommen, weil sie mir irgendwas vorschlagen und dann denke ich mir so, mache ich was darüber? Also Marke, ja. Also man muss sich ja gut überlegen, glaube ich, was, weil das bleibt dann meistens. Dann zu wechseln von, wie bei mir jetzt, Österreich auf Motorsport wird es halt wahrscheinlich zum Beispiel nicht werden. Aber ja, das redet sich ja so leicht, wenn man die Nische gefunden hat. Also mich hat das immer so aufgeregt, wenn ich das gehört habe, weil ich mir immer dachte, wie findet man die? Und ich glaube, ganz oft ist es dann einfach Zufall, das Leben, was einem so passiert. Und da ist, glaube ich, wirklich der beste Weg, einfach Praktika, einfach mal alles machen. Weil auch ein Praktikum bei Ö24, Red Bull, Kronenzeitung, wenn man es probieren will, glaube ich, also ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, verbaut dir das nicht dein ganzes Leben. Weil du kannst danach bei jedem Bewerbungsgespräch sagen, fand ich gut, drum gehe ich in die Boulevardrichtung, fand ich problematisch, weil drum gehe ich in die. Also ich glaube, da verbaut man sich jetzt nichts, solange man dort nichts macht, mit dem man nicht leben kann. Ist alles eine Erfahrung und selbst wenn man dann weiß, wie jetzt von den vielen Interviews, man will auf keinen Fall zum Fellner, weiß man das halt dann. Also ich glaube, einfach mal ausprobieren in die Richtungen, in die es einen treibt und dann findet man schon die, wo man bleiben will. Und das ist, glaube ich, der Weg, weil woher soll man es sonst wissen? Setzt sich ja jetzt niemand hin im Journalismusstudium und macht einen Businessplan für die nächsten 10 Jahre und wird auch nicht funktionieren. Also
jetzt, wenn man zur Brand wird, dann wird man auch für die Öffentlichkeit interessant und dann gibt es immer mehr Beispiele von Journalistinnen und Journalisten, die auch in die Politik gehen. Und da sind wir jetzt sozusagen am Ende unseres Gesprächs wieder am Anfang. Können Sie sich vorstellen, irgendwann einmal auch für eine politische Partei aktiv zu sein?
Für eine politische Partei oder vielleicht auch eine NGO? Habe ich tatsächlich schon in meiner Zeit in Berlin. Und vielleicht schließt das eine das andere nicht aus. Und ich denke auch eben als Journalist muss man wissen, wofür man steht, was die eigene Haltung ist und auch einfach offen sein und das auch offen zeigen. Und dann, ja, warum nicht?
Weil wir haben ja im Augenblick im Nationalrat etliche Journalistinnen sitzen. Helmut Brandstätter zum Beispiel. Der ist ja dann auch recht amüsant, weil er gut reden kann, weil er bei jeder seiner Nationalratsreden auch ein Buch empfiehlt. Also wir können doch als Journalistinnen und Journalisten auch in diesem Politsprech damit eine andere Qualität bringen, oder?
Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, ja. Also das ist das beste Beispiel, was Sie gerade genannt haben. Aber ich denke, wenn ich jetzt sage, ich möchte journalistisch tätig sein und gleichzeitig parteipolitisch, da würde ich die Finger weglassen. Aber sonst würde ich auch sagen, never say never, wer weiß, wo es einem hintreibt.
Und was die Praktika angeht, vielleicht doch nicht bei zur Sache arbeiten, oder?
Na. Also es gibt Grenzen, ich möchte mich auch korrigieren.
Ja.
Aber jetzt da vielleicht noch Bezug nehmend auf die österreichischen Blätter. Also wir haben ja schon Blätter gehabt, das war das Monarchieblatt oder das Blatt für die Liberalen. Und dann im Zuge der 60er mit der Inseratenschaltung hieß es plötzlich, ja, okay, wir haben nicht mehr unsere Leser, Leserinnen, für die unsere Blattlinie verfolgen, sondern wir wollen möglichst viele Leserinnen haben, damit wir mehr Geld bekommen durch die Inseratenschaltung. Und dann wurde es plötzlich objektiv. Ich finde, viel wichtiger ist, dass man die Haltung zeigt, dass man offen dazu steht.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man unterschiedliche Positionen zeigt. Also ich finde, dass Qualitätsjournalismus schon dadurch sich auszeichnet, indem auch in einem Artikel, auch in einem Kommentar, wo ich Haltung präsentiere, trotzdem eine Gegenposition mit vorgestellt
wird. Auf jeden Fall. Das ist eine Notwendigkeit, um qualitativ guten Journalismus zu machen. Aber dennoch, finde ich, sollte man wissen, welche eigene Haltung damit reinspielt. Und da sollte man einfach transparent damit umgehen.
Welche Medien nützen Sie denn, außer die Zeit natürlich?
Also darf ich vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen? Ich glaube, so im Journalismus gibt es nicht ohne Grund diese eine Regel, wenn du dann in die Politik gehst, musst du dort bleiben, weil in Journalismus kannst du dann nicht mehr zurück. Und die gibt es, glaube ich, nicht ohne Grund. Also weil man kann halt am Ende des Tages nicht beides sein. Man kann publizieren, auch als Politikerin ist immer wieder in Zeitungen, da muss halt transparent gemacht werden, hat alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, das muss man sich ja gut überlegen und dann vielleicht auch später im Leben, weil zurück in der Innenpolitikredaktion ist, finde ich, wirklich schwierig, weil es gibt nicht ohne Grund einen Kodex und der sagt halt, sobald du in der Partei bist, kannst du halt nicht mehr über Politik schreiben. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt Werbung machen würde für ein Produkt, das ich über dieses Thema, diese Branche nicht mehr schreiben kann. Also drum sollte man ja auch keine Werbung machen, weil sonst nimmt man sich selbst die Themen weg. Und ich glaube, diese Regeln, die gibt's nicht ohne Grund, aber grundsätzlich, wer weiß, also so, ich glaube, die meisten wären ja Journalistinnen aus diesem noblen Ansatz, irgendwas zu ändern oder aufzuzeigen. Wer weiß, vielleicht kommt man dann drauf, dass Journalismus nicht der Weg ist und dann geht man halt den nächsten Schritt eben in eine NGO oder wird Politikerin. Aber dann zurück, schwierig. Also Sibylle Hamann ist ja, glaube ich, ein gutes Beispiel, die eine der tollsten Journalistinnen, die gesagt hat, okay, ich mache das nicht mehr, ich will was verändern. Kann halt auch jetzt nicht morgen zurückgehen und sagen, okay, ich mache jetzt wieder Innenpolitikjournalismus. Wird schwierig, glaube ich, sich dann abzugrenzen und über die Grünen zum Beispiel zu schreiben, glaubhaft. Aber ja, jetzt zu den Medienfragen. Also ich bin ein totaler Medien-Junkie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so Ich habe viele Abos, also ich lese wahnsinnig gerne Dossier. Das finde ich Wahnsinn, was die aufdecken jetzt gerade wieder in Österreich, wo man sieht, wo die großen, berühmten Österreicher ihr Geld haben. Zum Beispiel Pornografie, das ist zum Beispiel eine Wahnsinnsrecherche gewesen. Oder auch bei Red Bull, also wirklich, ich verneige mich vor diesem Team, auch was die immer wieder an Klagen angedroht bekommen und die jetzt echt nicht die finanziellen Mittel hinter sich stehen haben, zu sagen, ja, uns alles wurscht, klagt's uns. Die finde ich super.
Das ist Florian Skrabal, genau, und sein Team bei dossier.at.
Genau, es ist wirklich super. Ich lese wahnsinnig gern tatsächlich immer noch die Zeit, obwohl ich dort bin, war, was ja dann oft, will man es dann selbst gar nicht mehr lesen, weil es so arbeitsbetroffen irgendwann ist, aber das ist immer noch so. Und
mit den besten Podcasts, die sind da.
Mit den besten Podcasts, ja, ich höre auch viele Podcasts. Ja, es ist schwierig. Ich lese relativ wenig online tatsächlich, weil ich das so ein bisschen trennen zu versuche. Also ich lese wahnsinnig gern tatsächlich Printprodukte.
Hat was Sinnliches, hat was.
Ja, Haptisches. Und sobald man dann weg ist irgendwie aus dem Internet, kann ich halt nicht auch noch 10 andere Sachen gleichzeitig machen. Und das ist für mich Luxus.
Eva Reising hat jetzt deutschsprachige Medien genannt. Gibt es denn auch internationale Medien, die Sie konsumieren?
Ja, ich lese sehr gerne die BBC, da vor allem auch den Wissenschaftsteil. Und sonst ist es tatsächlich so, dass auf Instagram oder Twitter auch ganz neue Möglichkeiten entstehen, nämlich nur JournalistInnen selbst zu folgen, die dann ihre Inhalte teilen, und so kommt man dann auf ganz andere Sachen. Ja.
Sehen Sie eine Chance auf europäische Medien? Wird Ihre Zukunft eine sein, in der dann automatische Sprachprogramme auch Ihre Artikel sowieso in Realtime in andere Sprachen übersetzen und anbieten?
Ich hoffe das sehr. Tatsächlich gibt es natürlich Ideen, gab es auch schon ein europäisches Medium, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, Maxwell war das da in den 90ern. Aber jetzt zum Beispiel die Uni Campus Radios, da ist gerade auch die Idee, man könnte da von den Studenten ausgehen in Europa und da ein Medium schaffen, wo dann das irgendwo eben auf einer digitalen Plattform gesammelt wird und über die automatische Sprachübersetzung dann relativ schnell auch für alle zugänglich gemacht wird. Und dann die Idee, dass man ein Thema behandelt aus den unterschiedlichen Perspektiven der Länder. Also nicht, dass jeder unterschiedliche Beiträge für sich macht, weil das ist ja dann doch nicht interessant für den Wiener, was dann gerade da in Polen irgendwo passiert. Aber
oder
wenn
in
es so
Oberösterreich.
Oder in Oberösterreich. Es ist für alle interessant.
Ja, aber vielleicht gibt es dann ja, wir haben ein Problem bei uns in der Infrastruktur und dort wird das wunderbar gelöst. Ja, wenn man da dann auch einen Gewinn hat aus der Nachbarschaft. Ich finde das eine großartige Idee und ich hoffe, dass das irgendwie kommen wird.
Wird das ein Paradigmenwechsel sein, der den journalistischen Alltag radikal verändert? Diese Überwindung der Sprachbarrieren?
Also ich finde den Ansatz spannend. Ich glaube, das wäre eine sehr große Möglichkeit. Und das wäre in der Tat ein Paradigmenwechsel. Aber mit der Sprachbarriere, es ist auch spannend ja allein, aber das wäre jetzt wieder ein ganz anderes und großes Thema, weil ich finde, dass Diversität im Journalismus noch immer zu wenig ist. Ja, also Frau Reising hat es schon angesprochen, es wird besser, aber da haben wir auf jeden Fall noch viel zu tun. Und ich hoffe, dass sich da dahingehend was ändern wird.
Also in den Redaktionen mehr Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, Männer, Ausgewogenheit sowieso, aber auch was sexuelle Orientierung betrifft, Religionen betrifft etc. Da müssen wir hin, aber als ganze Gesellschaft, glaube ich.
Ja.
Da sind wir in Österreich sowieso nicht unbedingt ganz vorne. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Statements und toi, toi, toi für alles das, was jetzt kommen möge, in welcher Sprache auch immer.
Na, danke schön.
Danke für die Einladung.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.